Moinsen, hier ist die Studienlage, Evidenz zum Hören von Hausärztinnen für Hausärztinnen. Ihr hört die Ausgabe 41. Das ist eine Aufzeichnung vom diesjährigen Bundesfortbildungskongress Allgemeinmedizin, der am 5. und 6. Juni in Berlin stattfand. Wie jedes Jahr trafen sich dort auf der Talkstage die Podcasts Studienlage und Gesundheit macht Politik. Für die Studienlage saßen dieses Jahr auf der Bühne Jana Husemann und Hannes Blankenfeld. Gesundheit macht Politik war vertreten, quasi wie immer, durch Pascal Nolderik. Aufgezeichnet hat das Ganze Philipp Schunke von GMP. Themen waren, passend zur politischen Großwetterlage, Süßstoffe, Zucker und Prävention. Viel Freude und besonders viel Erkenntnis wünscht Ilja Karl aus der Altmark.
Wunderbar. Hört ihr uns auch beim Essen?
Jo, super.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir los. Wir sind hier nämlich, während ihr alle eure Mittagspause macht, zusammengekommen für eine Talkstage und einen Live-Podcast. Eine gute Tradition jetzt schon im dritten Jahr zwischen der Studienlage und Gesundheit macht Politik mit einem Verlust sozusagen für heute. Eine unserer Podcast-Partnerin, die Physiotherapeutin ist, die wäre noch gerne dabei gewesen, kann aber heute nicht, deswegen sitzen wir wie letztes Jahr auch. Nee, letztes Jahr saßen wir zu viert, ne?
Nee, letztes Jahr saßen wir zu viert. Wir haben aus Gründen der Gerechtigkeit ausgewürfelt, wer von unserem Podcast hier sitzen darf. Und deswegen ja verzichten wir schweren Herzens auf Ilja. Und es ist auch eine sehr ungewohnte Situation für mich. Ich habe bisher jeden Podcast mit Ilja gemacht, zum ersten Mal ohne. Mal gucken, wie das wird.
Aber er streckt da im Hintergrund so ein bisschen die Siegerpose raus. Also scheint sich nicht unwohl zu fühlen in der Situation. Wir haben uns heute überlegt, wir reden wie immer, wie die letzten beiden Male auch, über die Schnittstelle von Politik und evidenzbasierter Gesundheitspolitik. Irgendwie so drumherum ranken sich ja unsere beiden Podcasts. Und Jana legt los mit einem Mythos. Worum geht's denn diesmal?
Genau, das haben wir beibehalten, damit es nicht zu ungewohnt wird für die StudienlageHörerInnen, dass ich mit einem Mythos anfange. Und der Mythos geht darum, es geht um Süßstoff. Und wie hier die Hörer zu Hause werden das jetzt nicht mitkriegen, deswegen beschreibe ich jetzt mal, hier auf dieser Bühne stehen einige Getränke, manche mit Zuckergehalt und manche ohne. Und mal an euch gefragt, trinkt ihr denn gerne Zero-Produkte, die mit Süßungsmitteln gesüßt sind?
Also ich bin ja ein passionierter Cola-Zero-Trinker. Ich habe davon eigentlich immer auch irgendwas zu Hause und ich glaube, am Anfang habe ich das tatsächlich wegen des Zuckers gemacht. Das weiß ich gar nicht mehr so. Also ich dachte, vielleicht tue ich mir damit was Gutes. Und mittlerweile ist es eher so der Geschmack. Also ich bin dann habe mich da so dran gewöhnt, dass ich die anderen Produkte gar nicht mehr trinke. Ja, jetzt bin ich natürlich gleich gespannt, ob ich das weiter nur des Geschmacks wegen mache oder auch, ob ich damit auch noch einen gesundheitlichen Benefit habe.
Wie sieht's bei dir aus?
Ich trinke zum ersten Mal diese Zero-Brause.
Zum ersten Mal?
Zum ersten Mal, zumindest seit vielen Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt eine getrunken habe. Ich trinke grundsätzlich kein oder fast nie solche Limonaden. Ich habe mir das abgewöhnt. Also auch aus Gesundheitsgründen komplett weg davon. Ich finde den Geschmack nicht toll, wenn ich es jetzt so trinke. Ich glaube, ich würde die Zuckervariante bevorzugen.
Also mein Getränk dieses Jahres, ich will jetzt die Firma nicht nennen, aber ich fange mit V an und stellt sonst Wasser her. Und das gibt jetzt eine Variante, die heißt V.Touch. Und es ist super gut, ist auch mit Süßungsmitteln, ist leider in der Dose, aber das finde ich super gut. Also deswegen hat mich dieses Thema auch selber interessiert. Und tatsächlich achte ich bei meinen Kindern auch drauf, dass sie nichts mit Süßstoff trinken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich warum, aber das habe ich irgendwie mir so angewöhnt, dass die genau nichts mit Süßstoff trinken sollen. Das war mal schwierig bei einem Urlaub in England. Da gab es, wenn ich einen Saft kaufen wollte, der war immer mit Süßungsmitteln gesüßt, komischerweise.
Okay.
Also ich wollte mal starten mit einer kleinen Begriffseinführung, weil Süßungsmittel können entweder Süßstoff oder Zuckeraustauschstoffe sein. Und das muss immer im Zutatenverzeichnis von Lebensmitteln angegeben werden. Also wenn ihr das hier durchlest, dann könnt ihr sehen, was da drin ist. Und erstmal zum Süßstoff. Also das ist nicht kariogen, also das fördert kein Karies. Und die Süßkraft ist 30 bis 37.000-fach höher als bei Zucker.
Schon krass. Frag
mich, wie sich das, wenn man das mal pur probiert, ob das eine gute Idee ist. Und es hat keine oder sehr wenige Kalorien. Ist nur für bestimmte Lebensmittel und nur mit einer Höchstmengenbeschränkung erlaubt. Da gibt es einen ADI-Wert, habe ich vorher auch noch nicht gehört. Das ist der Acceptable Daily Intake, der vorgegeben ist. Und in der EU sind 13 Süßstoffe als Zusatzstoffe zugelassen. Und das so Namen, die man vielleicht kennt, sind Saccharin, Sucralose, Aspartam oder auch Stevia. Und die haben auch alle E-Nummern. Also entweder wird der Name genannt oder diese E-Nummer. Und die werden gerade neu bewertet, weil dieser ADI-Wert zum Teil über 20 Jahre alt ist. Und die wiegen weniger als Zucker und haben eben auch die gleiche Menge, eine viel höhere Süßkraft. Deswegen lassen die sich nicht so wie Zucker verarbeiten. Also man kann nicht in einem Rezept dann einfach den Zucker dadurch austauschen, weil eben kleinste Mengen davon schon die gleiche Süßkraft erzeugen. Mhm. Dann hat dabei noch eine Sonderstellung das Aspartam, weil es eine Phenylalaninquelle enthält. Das muss immer angegeben werden. Und außerdem gab es da so ein bisschen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, weil die Internationale Agentur für Krebsforschung im Juli 2023 Aspartam als möglicherweise krebserzeugend bei Menschen eingeordnet hat. Aber das bedeutet, dass es eigentlich, eine Kausalität ist nicht bewiesen, sondern es ist nur so eine, ja, es gibt Studien, die möglicherweise auf eine krebserregende Wirkung hinweisen, aber eben auch nicht bei Menschen bewiesen, sondern eher bei Tieren und im Labor. Und außerdem berücksichtigt diese Bewertung auch nicht, welche Mengen Aspartam aufgenommen werden müssten, um krebserregend zu sein. Und ob solche Mengen tatsächlich auch realistischerweise konsumiert werden können. Deswegen sagt auch die WHO weiterhin, dass eine tägliche Aufnahme von 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht sicher ist. Und dazu kamen auch europäische Gremien dazu, zu dieser Einschätzung. Da gibt es die EFSA, die European Food Safety Authority. Und tatsächlich, um diese 40 Milligramm aufzunehmen, müsste eine 70 Kilogramm schwere Person zwischen 9 und 14 Dosen von der herkömmlichen Größe eines starken aspartamhaltigen Getränks trinken, um diesen Wert überhaupt zu erreichen. Das war jetzt das zu Süßstoffen. Dann gibt es noch die Zuckeraustauschstoffe oder auch Zuckeralkohole. Die haben nur einen geringfügigen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Die haben ein bisschen Kalorien, im Schnitt so 2 Kilokalorien pro Gramm. Und das ist eben auch geringer als das von Zucker. Und eine Ausnahme davon ist auch noch Erythrit. Das ist ganz kalorienfrei. Auch diese Austauschstoffe sind nicht Karies fördernd und die haben auch ein ähnliches Volumen und einen Geschmack wie Zucker. Deswegen kann man die so in Gebäck dann ähnlich wie Zucker verarbeiten. Da sind in der EU 8 Austauschstoffe zugelassen. Was man da vielleicht kennt, sind Sorbit, Xylit, Erythrit und da gibt es keine Mengenbegrenzung. Aber wenn man davon sehr viel zu sich nimmt, dann kriegt man sowas wie Blähungen und Durchfall. Das kennt ihr vielleicht auch so Kaugummipackungen. Das da steht, bei übermäßigem Verzehr kann es abführend wirken. Wenn das über 10% des Gesamtprodukts aus diesem Zuckeralkohol besteht. Aber die individuelle Toleranzschwelle ist da auch ganz individuell. Deswegen bei manchen reicht auch weniger. Das muss man einfach mal vielleicht ausprobieren. Wie sieht jetzt die Studienlage dazu aus? Also die Süßstoffe geraten immer wieder in eine Diskussion, dass sie sich zum Beispiel auch ungünstig auf die Mikroorganismen im Darm auswirken, eben das Mikrobiom und vielleicht auch auf den Blutzuckerspiegel. Und da muss man sagen, dass die Studienlage uneinheitlich ist. Wer das genau nachlesen will, wir verlinken dann in den Shownotes noch ein paar Studien. Das kann man nochmal genauer nachgucken. Und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, das BfR, sagt, dass für eine abschließende Bewertung noch mehr Daten fehlen. Und auch hinsichtlich der Frage, ob vielleicht eine Kombination von verschiedenen Süßungsmitteln eine unerwünschte Folgen für die Gesundheit haben kann, das weiß man auch noch nicht so genau. Das betrifft zum Beispiel dann auch so Erfrischungsgetränke und auch, wie sich die Süßungsmittel auf die Gesundheit von eben empfindlichen Bevölkerungsgruppen wie eben zum Beispiel Kinder oder Schwangere auswirken. Und bei den Zuckeraustauschstoffen ist es auch noch so, dass es eine Beobachtungsstudie gab, 23 zu Erythrit. Da wurde das in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle gebracht. Es gab noch eine ähnliche Studie, 24 für Xylit. Und das wird ja jetzt gerade alles neu bewertet und da kam jetzt die EFSA zu dem Schluss, dass die derzeit verfügbare Datenlage eben keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Erythritaufnahme und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Krankungen sieht. Und auch bei Xylit, da ist die Neubewertung noch nicht abgeschlossen, aber es ist unklar, ob da die erhöhten gemessenen Plasmaspiegel von Xylit tatsächlich auf den Konsum von diesem Austauschstoff zurückzuführen sind oder ob das eine körpereigene Produktion war. Also vielleicht so als Zusammenfassung noch, also es gibt Beobachtungsstudien, es gibt tatsächlich auch einige RCTs und systematische Reviews und Meta-Analysen dazu. Es gibt ein großes EU-Forschungsprojekt, das heißt SWEET, das allerdings mit Kontakten zur Süßstoffindustrie auch, also die verlinken wir alle, könnt ihr alle nachlesen. Und im Grunde kann man zu allen sagen, Es gibt Assoziationen, Hinweise, aber keine bewiesenen Kausalitäten. Man kann auch schon sagen, dass Süßstoffe helfen können, eben Zucker und Kalorien zu reduzieren. Und insbesondere bei Interventionsstudien kann es eben, hat es gezeigt, dass es zu einem Gewichtsverlust bzw. Gewichtserhalt führen kann, insbesondere wenn man eben Zucker damit ersetzt. Bei Diabetes gibt es auch so neutrale bis leicht günstige Effekte auf Blutzucker und Gewicht. Und Beobachtungsstudien zeigen allerdings oft ungünstige Zusammenhänge, aber da vermutet man, es könnte eben durch eine umgekehrte Kausalität sein. Könnt ihr euch das erklären, was die umgekehrte Kausalität da sein könnte bei den Beobachtungsstudien?
Wer Übergewicht hat, trinkt gern süß.
Genau, das wenn das schon eben mehrgewichtige Menschen sind, die greifen dann vielleicht eher auf eben Zero-Produkte zurück, also wahrscheinlich liegt es eher daran. Und auch für KHK, Krebs und Demenz gibt es keinen überzeugenden Nachweis, dass da irgendeine Kausalität ist und die Süßstoffe diese Erkrankungen verursachen. Aber es wird immer mit dem kleinen Einschub vermerkt, dass da eben Langzeitdaten eigentlich noch fehlen. Auch beim Mikrobiom ist die Bedeutung noch unklar. Also wie so häufig ist es so, es gibt einige Hinweise, aber bewiesen ist eigentlich noch nicht wirklich was. Beim Mikrobiom ist so ein bisschen die Hypothese, dass die Süßstoffe die Darmbakterien verändern können. Dadurch verändert sich der Stoffwechsel, was Auswirkungen auf die Glukoseverwertung hat, auf Entzündungsprozesse oder die Insulinempfindlichkeit. Und dann gibt es noch so eine neurobiologische Hypothese, dass wenn man eben ohne Kalorien süßt, dass das dann das Hunger- und Belohnungssystem im Gehirn verändern kann. Und dann könnte es möglicherweise als Folge haben, dass es eine stärkere Reaktion auf süße Reize gibt, das zu einer veränderten Appetitregulation und dass man möglicherweise dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie mehr Nahrung zu sich nimmt. Aber das sind alles Hypothesen und im Real Life sozusagen noch nicht bewiesen. Und deswegen, also die WHO sagt dazu, Süßstoffe nicht als empfohlene Strategie zur Gewichtsreduktion, aber Studienlage unklar. Und dieses Bundesinstitut für Risikoreduktion sagt, bei üblichem Konsum nach aktuellem Wissensstand sicher, aber die Forschung läuft weiter. Noch kurz zum Schluss ist ja auch so ein bisschen die Frage, reduziert das vielleicht so das Verlangen nach Süßen, wenn man eben Süßungsmittel zu sich nimmt? Und da gibt es zwei Theorien. Also einmal nein, weil man sich nicht von dem süßen Geschmack entwöhnt und dann eben weiterhin Süßes essen will, was dann eben nicht immer vielleicht nur Süßstoffe enthält, sondern auch mal Zucker. Aber es gibt auch eine Theorie, dass so eine erhöhte Exposition gegenüber Süße kurzfristig zu einer geringeren Präferenz für Süße führen kann, statt sie zu steigern. Und dann gibt es eine Studie zu so Hungersignalen aus Tübingen, die zeigt, dass eben die Aufnahme von Süßstoff zu so einer erhöhten Wahrnehmung von Hunger führen kann. Aber ob das jetzt dazu führt, dass man dann auch mehr isst, ist nicht bewiesen. Also da fehlt auch noch das, was heißt das jetzt eigentlich im realen Leben und nicht unter Laborbedingungen. Und in dem Zusammenhang ist mir noch so eingefallen, kennt ihr das, dass Süßstoffe zur Schweinemast eingesetzt wurden und daher auch die Annahme kommt, dass Süßstoffe dick machen? Kennt ihr das?
Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Ah, okay, das war für mich schon so eine Geschichte und das stimmt tatsächlich auf, aber das wird häufig falsch erzählt, weil die Süßstoffe werden nicht eingesetzt, dass die Schweinchen dann davon dick und rund werden, sondern das soll einfach bewirken, dass das Futter besser schmeckt. Und wenn die dann den Übergang von Sauenmilch zu anderen Futter haben, dann schmeckt es einfach besser, wenn da die Süßstoffe mit drin sind. Und dann vielleicht noch als allerletztes, meine Kinder gehen in eine zuckerfreie Kita. Das ist eher so zufällig passiert, finde ich aber eigentlich auch gar nicht schlecht.
Ja.
Und aber was da sehr, finde ich, bizarr ist, also dann darf zu Geburtstagen, darf dann eben kein Kuchen mit Zucker mitgebracht werden, aber dann ist das alles immer schön mit Agavendicksaft und mit viel Honig und Datteln und so. Und da ist
sonst
natürlich
auch nicht gegessen.
Sonst wird es auch nicht gegessen, aber dass es natürlich überhaupt gar nicht besser ist als jetzt irgendwie der Industriezucker. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen, diese Erkenntnis, aber genau, so ist es. Ja.
Na, sehr gut. Das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, muss ich sagen, von meinem bisherigen Konsum.
Du wirst weiter Cola Zero. Ja, also man kann sagen, Langzeitdaten fehlen eventuell, aber bisher ist nicht bewiesen, dass das tatsächlich irgendwelchen Schaden macht.
Ich würde auch sagen, meine N-1-Erfahrung ist, dass durch zumindest Cola Zero-Konsum jetzt mein Verlangen nach anderen Süßigkeiten nicht abnimmt. Auch nicht zunimmt eigentlich. Und bei dir?
Wie gesagt, ich bei mir ist der Zucker eher im Bier und im Wein drin. Und ansonsten trinke ich Wasser. Insofern, mein Konsum von Softdrinks ist so gering, dass ich nicht weiß, müsste ich jetzt steigern. Muss jetzt ein Jahr lang Softdrinks trinken.
Ja, na, das probieren wir vielleicht nicht aus. lieber Hannes, wir wollen jetzt ja noch einen versuchenden Bogen zu schlagen, und zwar in das Feld aus evidenzbasierter Gesundheitspolitik, habe ich mir aufgeschrieben. Da hat ja das Gesundheitsministerium als Grundlage für so eine umfassende Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung eine Finanzkommission Gesundheit ins Leben gerufen. Da war auch der Professor Ferdinand Gerlach dabei, ein bekannter Allgemeinmediziner. Und die haben insgesamt 66 Vorschläge zur Kostensenkung gesammelt, beziehungsweise auch zum Teil erarbeitet, und die meisten davon nicht neu, sondern eben zusammengestellt, aber auch ganz interessant bewertet mit A-Sternchen, für welche die auch positive Auswirkungen haben, A ohne Auswirkungen, B mit unsicheren Auswirkungen. Und einer der Vorschläge, jetzt kommt der Bogen, war ja die Einführung einer Zuckersteuer, die in diesem Papier aufstand. Die sagen, na ja, das könnte steuerliche Mehreinnahmen generieren, können wir uns alle vorstellen und langfristig Kosten sparen. Und mir fällt da natürlich direkt irgendwie das Beispiel Großbritannien ein, aber ich habe mich da jetzt gar nicht drin vertieft, denn das hast du gemacht. Erzähl doch mal, genau. Sollte die Politik das in Deutschland einführen?
Ich habe mir das jetzt mal die letzten Tage ein bisschen genauer angeschaut. Zuckersteuer ist ein bisschen irreführend. Es geht tatsächlich nur um die SSBs, die Sugar Sweetened Beverages, also genau das, was hier steht, die Brausen mit Zucker oder eben ohne Zucker. Und das Interessante ist ja, dass die CDU hatte das immer abgelehnt, sowas einzuführen. Im Rahmen von diesem GKV-Finanzierungsgesetz soll das jetzt aber doch kommen. Sie haben sich jetzt geändert. Und man muss ja zwei Punkte eigentlich bedenken. Das eine ist der Steuerungseffekt, den wir dadurch haben. Und zum Beispiel, du hast Großbritannien angesprochen. Es ist ja nicht so, dass das nicht schon gemacht wurde. In Deutschland machen wir mal alles entweder als Einzige in der Welt, wie die Hautkrebs-Screening, oder wenn wir was neu machen, dann ignorieren wir, dass das viele andere auch schon machen. Wisst ihr, wie viele Länder denn schon so eine Steuer auf die SSBs haben? Was schätzt ihr denn?
Sollen wir raten?
Ratet mal, ja.
Weltweit.
Weltweit und EU-weit.
14.
14 weltweit und in der EU?
6.
Es sind über 100 weltweit und immerhin schon 12 Länder in der EU. Wobei das alles nicht so ganz miteinander vergleichbar ist. Es ist immer sehr unterschiedlich, also es ist nicht gleichförmig. Aber im Prinzip sind die Getränke da immer der Hauptfokus drin.
Bin ich froh, dass ich nicht raten musste. Jana, ich hätte mich auch total verraten.
Und warum eigentlich die Getränke? Weil das ist auch das, wo man es quasi am einfachsten ja auch messen kann. Da kann man sagen, Zucker pro 100 Milliliter oder sowas. Mhm. Da steht sicher auf den Flaschen hier auch drauf. Ja, ihr habt ja die Zero-Variante, da darf nichts draufstehen.
Müssen die andere nehmen, ne? Also Zucker 10,6 Gramm pro 100 Milliliter.
Und also das kann man ganz gut messen. Und außerdem kann man auch sagen, Zucker in Getränken ist relativ wenig sinnvoll, weil es führt nicht zum Sättigungseffekt. Es sind überflüssige Kalorien, die wir da mit uns aufnehmen. Und wenn man es jetzt aus Public Health Perspektive sehen möchte, sagt man, das beste Getränk ist eigentlich Wasser. Was so ernährungsphysiologisch wäre das einzig Sinnvolle. Und das ist das jetzt, was dann auch kommen soll. Also ist ja bisher noch überhaupt nichts richtig festgezurrt. Ab 2028 soll es dann in Deutschland eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke geben. Wahrscheinlich gestaffelt, also je nach Menge des Zuckers im Getränk, sodass man, was international, was die Evidenz angeht, auch mit das Sinnvollste ist. Denn das hat einen Effekt. Und das sind auch die Effekte, die am besten bisher evidenzbasiert nachgewiesen sind. Ja, wenn wir eine Steuer einführen darauf, dann wird das Produkt tatsächlich teurer. Das wurde nachgewiesen. Klingt jetzt banal, aber es hätte ja auch sein können, dass die Industrie, die Steuer auf sich nimmt und den Preis gleich lässt, ist nicht so. Immerhin 82% der Steuererhöhungen sind im Schnitt weitergegeben worden auf den Preis der Getränke an den Konsumenten. Und das bewirkt dann tatsächlich auch wirklich eine Reduktion des Konsums. Mhm. Das ist nicht ganz so einheitlich und da ist die Studienlage ein bisschen heterogen. Aber es funktioniert. Mit höheren Preisen kann ich das Konsum reduzieren. Und ich kann noch was bewirken, wenn ich so eine gestaffelte Besteuerung nach Zuckergehalt mache, dass tatsächlich eine Reformulierung stattfindet. Mhm. Dass also die Industrie anpasst und eben aus Getränken mit höherer Zuckergehalt Getränke macht, die weniger Zucker hat und dadurch
werden
sie billiger.
Und dafür aber mehr Süßungsmittel?
Das ist halt dann die Frage, genau. Also wenn du das quasi durch die Konstruktion des Gesetzes nicht verbietest, denn du kannst ja auch auf Süße Steuern erheben, das wäre auch denkbar. Mhm. Aber wenn du das nicht verbietest, dann wird das passieren. Dann wird also Zucker durch Süßstoff ausgetauscht.
Also die Getränke werden nicht weniger süß, sondern einfach anders gesüßt.
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Also es ist ja die Frage, wie wir unser Gesetz konstruieren wollen. Ja? Wenn man sagt, ich will nicht haben, dass durch Zuckeraustauschstoffe und Süßungsmittel ausgetauscht wird, dann muss ich das einbauen in das Gesetz. Ja. Dann würde es auch zu weniger süßen Getränken führen. Du hattest ja vorhin angesprochen, das ist ja vielleicht auch etwas, was wir wollen, wenn wir das jetzt wieder aus der Gesundheitsperspektive sehen, um dass gerade Kinder, Heranwachsende nicht so an das Süße gewöhnt werden.
Ja.
Aber die Evidenzlage dazu ist, hast du ja selber auch schon erzählt, relativ dürftig. Und wo die Evidenz natürlich ganz miserabel ist, das sind reine Behauptungen, wenn ich eine Zuckersteuer einführe, werde ich dann nachher weniger Adipositas haben, weniger Diabetes. Mhm. Das ist alles biologisch zwar plausibel, aber natürlich in keiner einzigen Studie bisher nachgewiesen. Und auch in den Ländern, in denen solche Zuckersteuern schon existieren, sind solche Effekte nicht hart beweisbar. Dürfte auch sehr schwierig sein, weil ja da so viele weitere Einflussfaktoren dazukommen bei all diesen Themen, dass das mit einer einzigen Intervention jetzt bei den Zuckergetränken wahrscheinlich nicht sauber herausarbeitbar ist. Aber wir wissen ja, dass die Adipositas gerade in den letzten 20 Jahren, habe ich mir die Zahlen vorhin im Zug nochmal angeschaut, doch erstaunlichen Anstieg gezeigt hat und gerade eben auch bei Kindern, jungen Menschen. Und insofern, wenn wir den Lenkungseffekt erzielen wollen, spricht für mich nichts gegen die Einführung einer solchen Zuckersteuer.
Gibt es denn da Erfahrungen aus anderen Ländern, die das schon haben, dass die Menschen dann aber eher, dann essen die halt mehr Schokolade oder Gummibärchen und so, damit sie den Zucker irgendwie anders aufnehmen?
Dazu habe ich keine Daten gefunden. Also gemessen wird dann immer nur die Verkaufszahlen von diesen Produkten, die dann unter diese Steuer fallen. Was man eben schon sieht, ist, dass dort die Formulierungen geändert werden. Also die durchschnittliche Zuckergehalt der Getränke hat sich reduziert. Deswegen ist das sicher auch das Vernünftigste, so ein gestaffeltes System einzubauen, um quasi auch der Industrie einen Anreiz zu geben, hier was zu tun.
Ja, ich finde, das funktioniert in Deutschland ja auch, ne? Ich meine, du siehst ja in vielen Produkten, gibt's ja bei Müsli, bei Ketchup, bei anderen Sachen auch, ne? Alles mit 30% oder 50% weniger Zucker, da meistens ja so Lifestyle getrieben, weil es plötzlich eine Nachfrage gibt. Aber ich glaube auch, dass man die Leute halt nicht von 0 auf 100 umgewöhnen kann, weil das verändert ja dann auch total den Geschmack eines Produktes, ne? Und dann wird es eben Zweifelsfall gar nicht mehr konsumiert oder man probiert sich irgendwie Alternativen zu beschaffen, ne? Und das dann irgendwie auch als Industrie irgendwie schrittweise runterzufahren ist wahrscheinlich, wenn dann schon der Weg, den man gehen muss, ne?
Das bedeutet, man braucht ja auch besonders viel Gesundheitskompetenz, um solche Entscheidungen für sich zu treffen. Und wenn dann diese Produkte am Ende auch noch teurer sind im Supermarkt, weil sie bio sind oder sonst was, dann wird das einfach nicht funktionieren. Ja. Das war interessant auch, ich glaube, es war in Großbritannien, wo tatsächlich in ärmeren Gegenden die Reduktion des Umsatzes diesen Getränken ausgeprägter war. Also, und da schaffst du es eben gerade, du schaffst wahrscheinlich insgesamt eigentlich nur über den Preis, dass man da wirklich lenken kann. Die zweite Geschichte, die ich noch kurz ansprechen wollte, ist, dass ja nicht nur der Lenkungseffekt gewünscht und beabsichtigt ist. Das hätten wir ja schon längst einführen können, wenn wir das haben wollen. Sondern es ist ja jetzt im Zuge des GKV-Finanzierungsgesetzes da gekommen, weil es soll ja auch, und die Zahl steht drin in diesem Referentenentwurf, 450 Millionen Euro Steuern pro Jahr dann generieren, die dann ausschließlich tatsächlich für Gesundheit Themen, Prävention oder sowas eingesetzt werden sollen. Das ist natürlich, also erstens ist es nicht sehr viel, die 450 Millionen sind ein kleiner Betrag.
Und es ist ja auch ein bisschen paradox, weil wenn dann jetzt weniger Leute das trinken, gibt es weniger Geld fürs Gesundheitssystem. Also wir müssten die Leute ja eigentlich animieren, weiter zuckerhaltige Getränke zu trinken.
Genau, wenn wir effektiv sind mit der Lenkungsfunktion, dann graben wir gleichzeitig das Generieren von Steuereinnahmen dann ab. Ne? Also das ist ein bisschen paradox. Und insgesamt ist der Betrag nicht besonders groß, wenn man die 360 Milliarden GKV-Umsatz pro Jahr sich anschaut. Dann sind diese 200 bis 400 Millionen sind nicht entscheidend. Ich habe mir aber gedacht, gäbe einen anderen Bereich, wo man tatsächlich eine Steuer, die wir schon längst erheben, eigentlich so dann nur für die Gesundheit einsetzen können, wäre die Tabaksteuer.
Ja.
Das sind 17 Milliarden. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Man könnte da noch weiter steigern. Und das ist ja schließlich nun wirklich einer der Konsum, der sehr eindeutig mit hohen Gesundheitskosten verknüpft ist. Ich habe recherchiert, die Zahl, die so im Jahr genannt wird, sind 30 Milliarden Kosten fürs Gesundheitswesen pro Jahr in Deutschland. Direkte Kosten.
Ja. Aber ich finde es gar nicht so paradox mit der Steuer. Weil ich meine, bei der Tabaksteuer haben wir ja die gleiche Lenkungswirkung. Ne? Wir wollen ja eigentlich, dass die Leute möglichst wenig rauchen und dass das weniger wird und erheben deshalb ja eine, ja, seitdem sie eingeführt wurde, eigentlich immer weiter steigende Steuer. Ne? Und trotzdem generiert sie offensichtlich 17 Milliarden.
Nein, also ich habe auch nichts dagegen, dass man das so macht. Nur zu glauben, dass man damit die GKV spürbar entlasten kann, das ist eine Illusion. Also ich finde es ein bisschen putzig, dass das jetzt in dem Gesetz mit auftaucht. Das wäre etwas, was man aus Public Health Perspektive schon längst hätte diskutieren sollen. Und wie gesagt, weit über 100 Länder haben das auch schon zum Teil bis vor 10 Jahre und früher schon getan. Wir Deutschen sind da immer sehr eher spät dran, bis wir sowas mal andenken. Aber wir machen es sicher jetzt sehr viel besser als alle anderen.
Ganz bestimmt.
Sehr gut, dann springen wir mal noch zu einem anderen Punkt. Du hast es eben sogar schon kurz erwähnt, nämlich ein Ding, was wir auch zumindest glaubten, vielleicht zu tun, besser als alle anderen zu machen, sind Punkte, die auch in dieser Vorschlagsrunde auftauchen. Das ist einmal das Hautkrebs-Screening und einmal die evidenzbasierte Anpassung der Check-up-Untersuchung. Also einmal einer war vorgeschlagen worden, eine Aussetzung des Hautkrebs-Screenings. Wie ihr das ja wisst, haben schon seit 2008, also mittlerweile auch 18 Jahre lang, gesetzlich Versicherte ab 35 alle 2 Jahre einfach Anspruch auf ein anlassloses Hautkrebs-Screening durch uns als Hausärzte und Hausärzte oder eben auch Hautärzte. Kurze Frage, macht ihr das? Also erstmal grundsätzlich in euren Praxen, führt ihr das durch? Wahrscheinlich schon, oder?
Also ich mache das, aber ich mache das nur auf Nachfrage. Ich biete das nicht proaktiv an.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Entschuldigung.
Sehr gut. Ja, alles gut. Und du, Hannes?
Ich mache das im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung. In aller Regel wird es nachgefragt. Einige machen das dann ausschließlich über einen Dermatologen.
Ja.
Ich versuche den Leuten, aber ich predige schon seit 18 Jahren gegen das Hautkrebs-Screening. Aber es ist halt wie so oft, es ist eine wirtschaftliche Überlegung. Also, ich meine, ich untersuche meine Patienten bisher ja sowieso.
Dann macht man das auch weitermachen. Halt mit.
Aber ich habe keine Schwierigkeiten, wenn ich es jetzt, also, ich würde gerne schon längst darauf verzichten, aber ich hätte Schwierigkeiten, das mit meinen Patienten zu argumentieren.
Ja.
Jetzt, wenn es quasi offiziell abgeschafft oder modifiziert wird, dann fällt mir es leichter, das quasi auch langsam rauszunehmen.
Ja, das wäre gut, ne? So ganz glücklich kann man dann mit dem Kabinettsentwurf nicht sein, denn die Finanzkommission Gesundheit, die hat zwar direkt empfohlen, mit Empfehlung Nummer 7 war das in deren Papier, zu sagen, zack, wir setzen es direkt aus und überprüfen es dann durchs IQWiG und schauen dann mal, wie die Überprüfung ausfällt. Im Kabinettsentwurf kann sich alles noch ändern, ne? Ist ja immer nur ein Entwurf, ist das aber nicht ausgesetzt, sondern nur der Prüfauftrag drin. Und wir wissen alle, wie das so ist, ne? So ein Ergebnis eines Prüfauftrags kann man danach auch gekonnt ignorieren, wenn das denn da
und
ist.
Und war nicht auch mal irgendwie angedacht, so ein gestuftes Hautkrebs-Screening irgendwie nur mit Risikopersonen oder das nochmal vorher so?
Das ist ja was zum Beispiel die DGAM schon länger fordert, ne, im Rahmen der Leitlinienberatung.
Ja, ich dachte, das soll, aber das steht da jetzt auch nicht mehr so drin?
Das habe ich zumindest, ist mir das nicht bewusst, dass das da im Kabinettsentwurf stehen würde, ja. Was ich auch nochmal interessant fand, ist, dass das ja eigentlich, also laut der Finanzkommission in Kategorie A fällt, ne, also wir können das streichen, ohne dass wir einen Qualitätsverlust im Gesundheitswesen erwarten, ja, und da würden sich wahrscheinlich die allermeisten innerhalb der DGAM, die sich damit Leitlinienarbeit befassen, auch dem zustimmen, ja, denn die Evidenz dafür ist sehr mäßig. Erstmal fällt auf, das wisst ihr vielleicht auch alle schon, wenn nicht, wird es aber einmal gesagt, so ein Screening gibt es weltweit nur in Deutschland. Das kann man natürlich immer mal Vorreiter mit irgendetwas sein, da wir das jetzt aber seit 18 Jahren haben und nicht gezeigt haben, dass es einen Nutzen hat. Sind wir da eher die Geisterfahrer, ja, in diesem Fall? Oder sind aus der Rolle getanzt? Das wurde damals auch ohne eine Nutzenbewertung eingeführt. Das ist eigentlich der größte Fehler gewesen, ne? Dass man nicht eine vernünftige Probe gemacht hat, geguckt hat, was bringt das über einige Zeit und dann sich eben dafür zu entscheiden, führt man das jetzt grundsätzlich ein oder nicht. Man muss aber schon sagen, das dann vielleicht auch der Politik zugute halten, es gab damals eine unkontrollierte Interventionsstudie in Schleswig-Holstein. Die hatten das, wollten das zeigen, ob das was bringt oder nicht. Und haben dann damals auch ein initiales Absinken der Melanomsterblichkeit gezeigt in diesen Daten. Ja, also es war jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, worauf das basierte. Das hat sich aber danach nicht fortgesetzt, das Absinken der Sterblichkeit. Und mittlerweile gibt es auch gute Registerdaten, dass trotz des regelmäßig durch Hannes, mich und manchmal vielleicht auch bei Jana durchgeführten Hautkrebs-Screening die Melanomsterblichkeit nicht gesunken ist. Das kann natürlich an uns dreien liegen oder am gesamten Konstrukt des HKS. Und da gibt es mittlerweile auch systematische Übersichtsarbeiten im Cochrane Review zum Beispiel darüber, die zum Schluss kommen, Nutzen und auch ein Schaden des Screenings können weder belegt noch widerlegt werden. Ja. Was das Screening natürlich schon schafft, ist eine Erhöhung der Detektion früherer Stadien. Ne? Also so ein klassischer Vorverlegung des Diagnosezeitpunkts. Und dann gibt es ja schon auch die Kritik, die ich finde, wo man zumindest gegenargumentieren muss, dass die Dermatologen sagen würden, naja, frühe Tumoren kann man rausschneiden und spätere muss man dann irgendwie toll mit Medikamenten behandeln. Und die Inzidenz von Hauttumoren bei einer alternden Gesellschaft steigt hier eh an. Die Alternative, das hast du ja schon gesagt, wäre so ein klassisches opportunistisches Screening, ne, in dem jemand kommt und sagt, mir ist da was aufgefallen. Aber das würde natürlich auch darauf setzen, dass wir Leute befähigen, sich regelmäßig ihren eigenen Körper anzugucken, ne? Oder denen zumindest sagen, sie sollen mal sich regelmäßig anschauen, wie das in andere Länder auch machen, ne? Und damit Auffälligkeiten dann eben auch gezeigt werden können in Hausarztpraxen.
Hannes, das weißt du doch bestimmt, es gab doch ein anderes Land, war das nicht Südkorea, die das Hautkrebs-Screening schon hatte und dann wurde es aber auch wieder...
Schilddrüse.
Ah, das war Schilddrüse.
Die Südkoreaner haben eins der wenigen Länder, die tatsächlich mal ein eingeführtes Screening-Programm nach Analyse der Daten schlauerweise wieder abgestellt haben. Das ist etwas, was die Kritiker des Hautkrebs-Screenings in Deutschland ja schon lange führen, dass wir, weil die Daten sind eigentlich auf dem Tisch, es lohnt nicht den Riesenaufwand. Ja. Was mich immer dabei stört, ist, wir blenden immer völlig aus, dass all diese Arbeit geleistet werden muss, dass da Menschen dahinter stecken, Praxen, Ärzte, Ärztinnen, andere Personen, die damit beschäftigt sind, um das zu machen und die fehlen uns dann an anderen Stellen.
Ja.
Hauterkrankungen nehmen auch so zu. Ich kriege für meine Leute mit akuten Hauterkrankungen in München kaum mal einen vernünftigen, zügigen Termin, um ja. dass sich der Kollegin oder der Kollege mal ein Ekzem anschaut. Ist es in Hamburg anders?
Nee, ist ja.
Dermatologen ist gleich wie bei den Gastroenterologen. Schwierig. Und das heißt, wenn wir immer mehr fordern, immer mehr Früherkennung, damit eine kleine Gruppe von Patienten, wenn überhaupt, profitiert, bewirkt aber immer, dass für eine ganz große Gruppe von anderen Patienten, die nur nicht systematisch erfasst sind, deutliche Verschlechterung der Versorgung in Kauf genommen wird. Das finde ich, vergessen wir immer bei der Diskussion. Geht es gar nicht nur ums Geld, sondern es geht wer soll denn die ganze Arbeit machen?
Ja.
Aber ich glaube irgendwie noch nicht so richtig dran. Es gibt jetzt ja auch so große Petitionen von BürgerInnen für den Erhalt des Hautkrebs-Screenings, weil natürlich auch Kolleginnen von uns jetzt auch auf Social Media und so sagen, das darf auf gar keinen Fall weggenommen werden, aber dass da halt hauptsächlich finanzielle Gründe dahinter stehen, sagt den Menschen halt irgendwie auch keiner.
Ja, und das ist so ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich könnte man hier wirklich gut argumentieren, dass wir das ausprobiert haben. Ja, es ist ja nicht so, als dass wir das nicht probiert hätten über viele Jahre. Wir konnten das, was wir uns erhofft haben, davon nicht zeigen. Also
es will ja auch keiner die Untersuchung der Haut wegnehmen oder.
Nee, absolut nicht, genau. Also, nur das anlasslose Screening. Ne? Aber ja, das
genau.
Angebot, beispielsweise beim Check-up, ne, auch zu gucken, wie ist denn die UV-Belastung? Ist das jemand, der ständig draußen arbeitet, ja, dementsprechend viel so eine Exposition hat und sich dabei auch die Haut anzugucken, das verbietet einem ja keiner. Ne?
Also ich bin mir relativ sicher, das wandert dann in den Igeltopf ab.
Ja, absolut.
Das ist, wenn man ein sinnloses Screening 18 Jahre in der Bevölkerung drin hat und der Bevölkerung weiß gemacht hat, wie notwendig das ist und wie wichtig das ist, dann kriegst du das auch nicht so schnell wieder raus. Und also das ist eins, das macht mir auch Sorgen, dass das wieder abwandert in das graue Screening, dann Privatleistung und ja. Was eben bleibt, die Arbeitszeit, die damit verschwendet wird, die für anderes Wichtigeres nicht zur Verfügung steht.
Ja, und wenn man es eben auch nicht adäquat kommuniziert, wahrscheinlich auch banal einfach nur der Gedanke in der Bevölkerung, dass da was gestrichen wurde, ne? Und nicht, dass da eine schlechte Leistung oder nicht gewinnbringende Leistung entfernt wurde, ne?
Ja, ich meine, in die Richtung stoßen wir ja die ganze Zeit auch mir ja schon vor. Ich meine, bei allem, was diskutiert wird bei diesen 66 Maßnahmen, ist das Geschrei ja immer von der Gruppe, die es gerade trifft, immer sehr groß. Und da es kann ja keiner mehr differenzieren. Können wir mir schon nicht differenzieren. Wann ist es berechtigt und wann nicht?
Ja. Sollen wir noch ein Thema machen? Eins haben
wir
noch.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
Wir haben noch bis 25.
Ja, dann.
Es ging noch um den Gesundheitscheck-up. Ne? Das ist für mich auch die Frage. Macht ihr das denn? Macht ihr mal HKS und GU zusammen? Du hattest das quasi schon gesagt, ne? Dass du das beides zusammen machst. Das eine Jahr alle zwei, alle drei Jahre. Wechselst du das dann ab oder machst du das?
Ach so, das HKS kann man ja alle zwei Jahre machen, ja. Also im HZV, in der natürlich viele meiner Patienten sind, ist das ja alle zwei Jahre beides. Und in der GKV ist das Hautkrebs-Screening wäre alle zwei Jahre möglich, mache ich aber nicht extra, außer es wird von mir explizit gewünscht. Mhm. Aber das kommt so gut wie nicht vor. Also in der Regel,
ja.
Also etwas Sinnloses, alle drei statt alle zwei Jahre zu machen,
macht dann auch egal. Ja. Aber wie ist es denn? Empfehlt ihr aktiv Check-up-Untersuchungen?
Ja, tatsächlich schon. Also ich habe gehört, es gibt Praxen, die vielleicht nicht den eigentlich erforderlichen Inhalt der Ziffer, sondern die Zeit mit sinnvolleren Dingen füllen, die man dann mit dem PatientInnen hat.
Ja. Ist es bei dir, Hannes?
Das ist ein nicht zu unterschätzender Einnahmepunkt. Also nachdem wir für die normale Versorgung zu wenig Geld kriegen, kann ich das nicht liegen lassen. Aber mir geht es auch idealer. Ich versuche es halt mit möglichst Sinnvollem dann zu füllen. Das ist variiert sehr von Patient zu Patient.
Ja, aber ich meine, die Freiheit hat man ja auch eigentlich mit der Beschreibung der Leistungsziffer. Ne? Da kann man ein paar bestimmte Standarddinge abhaken. Das kann man ja aber auch, ich sag mal, weit fassen oder klein halten und dann das ja ein bisschen individuell ausgestalten, auch Patienten individuell ausgestalten. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich mag den Check-up. Also ich arbeite ja gerade in der geriatrischen Klinik, aber davor in der Hausarztpraxis. Ich habe das immer total gemocht, da die Zeit zu haben, weil das bei uns auch so strukturiert war, dass wir da relativ lange Block im Terminplan hatten. Und da konnte man mal eine vernünftige Sozialanamnese nochmal machen, gucken, wie ist es denn mit der Beschäftigungssituation, wo arbeiten die Leute, Blick auf die Dinge, die sonst untergehen, ne? Beruf, vielleicht auch eine Sexualanamnese, was man da alles reinpacken kann, ja, Blick auf Impfungen, ne? Also wirklich Dinge, die man sonst vielleicht einfach nicht anspricht oder auch so nicht dran denkt, ne? Und dann ist es natürlich umso schade, dass eigentlich die Evidenz für so einen Check-up nicht so doll ist, ne? Also zumindest, wenn man sich dazu so ein klassisches Cochrane Review anguckt, aus 2019, die haben da viele randomisierte, kontrollierte Studien eingeschlossen, 180.000 Teilnehmende, also wirklich breit aufgestellt und konnten zeigen, also allgemeine Gesundheitscheckups reduzieren weder die Gesamtmortalität noch die kardiovaskuläre Mortalität noch die Krebssterblichkeit. Und gleichzeitig, jetzt nicht so ganz überraschend, zeigte eine der Studien auch einen Anstieg der Diagnosen. Aber ich meine, klar, wenn man die Leute halt untersucht, dann findet man im Zweifelsfall ja auch irgendwas, ne? Das dürfte uns nicht so ganz überraschen. Und auch eine erhöhte Rate an zum Beispiel Blutdruckmittelverschreibung. Ja? Aber ich weiß auch ehrlich gesagt für mich gar nicht, ob ich das von einem Check-up erwarten würde, dass der die Mortalität senkt. Ne? Das wäre natürlich irgendwie schön, dass wir das auch noch zeigen. Aber für mich geht es vielleicht eher darum, in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern, dass man sich alle paar Jahre um seine Gesundheit kümmern muss. Ne? Und dass man da vielleicht hinkommt. Ich denke, manchmal ist das so viel für mich vielleicht Finanzprodukte oder Versicherungen. Da habe ich auch nicht immer alles im Kopf, wie das denn bei mir aufgestellt ist und ob ich da irgendwie alles abgedeckt habe, was ich abgedeckt haben sollte. Und bin froh, dass ich da zu jemandem gehen kann, einer Finanzfachfrau, und die sagt dann, jo, pass mal auf, da müssten wir noch was tun. Ja. Und so stelle ich mir das da auch vor, ne? Dass jemand, der sich nicht die ganze Zeit mit seiner eigenen Gesundheit befasst, vielleicht ganz froh ist, das alle paar Jahre einfach nochmal durchgesprochen zu bekommen, ne? Und ein paar Hinweise zu bekommen oder eben auch nicht, ne, und da vielleicht einen ganz anderen Fokus drin hat, ja, und das ist auch vielleicht auch das, was ja so ein bisschen dieser Gesundheitsvorschlag in dieser Kommission war. Die wollen ja gar nicht den Check-up streichen per se, sondern eigentlich nur zwei Sachen rausstreichen, einmal den Urinstreifentest, den wir machen, und das Lipidprofil im Blut, ja, und zum Ersten ist es eigentlich ganz einfach, es gibt keinen Nutzennachweis für eine andere Untersuchung des Urins, Das ist da mal reingerutscht zur Diabetes-Detektion damals, ne, weil die über die Glukosurie, wir haben aber natürlich alle keine singuläre Glukosurie-Teststreifen, sondern immer einen Gesamtsticks und dann hast du da so eine Mikrohämatrie und denkst du, ach scheiße, da muss ich die auch noch beobachten oder abklären oder was mache ich denn damit nochmal? Da gibt es demnächst auch eine neue Leitlinie, da haben wir uns auch schon kräftig drüber gestritten, wie man damit umgeht. Aber das ist, glaube ich, relativ einfach, ne? Und Diabetes mellitus ist auch, glaube ich, ein wichtiger Screening-Parameter, den man da einbauen lassen kann, aber der ist ja auch im Blut abgedeckt, ne? Und viel eher ist das noch mit dem Lipidprofil. Da würde mich interessieren, was ihr so denkt, ja? Das soll ja nach Vorstellung der Kommission nur bei Risikopatienten da noch gemacht werden, ne? Aber da habe ich mich dann schon gefragt, macht man da nicht doch lieber alles? Also ich habe das auch so gehabt, dass viele Leute sich eigentlich eher mehr Leistung noch bei so einem Check-up wünschen, Laborleistung als weniger von Patientinnenseite und mich auch gefragt, ob mir da nicht so ein bisschen die Beratungsleistung mit Ariba zum Beispiel verloren geht, wenn ich kein Lipidprofil mehr habe. Da habe ich gar keine so eine feste Meinung.
Soll das denn nur reduziert werden? Weil es war ja früher mal so, dass beim Check nicht die Triglyceride dabei waren. Das ist ja, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Keine Ahnung, aber 6-7 Jahre gefühlt, dass das plötzlich mit dabei war. Also die Triglyceride werde ich auf keinen Fall vermissen. Die können da ruhig raus. Aber für eine Ariba-Beratung fände ich schon schön, wenn der Gesamtcholesterin und HDL zumindest mit dabei ist. Und wie soll denn vorher die Risikoabschätzung erfolgen? Ist das da irgendwie genauer?
Das ist wahrscheinlich Goodwill bisher. Hm?
Ja.
Also wenn du das Gefühl hast, dass das jemand ist, bei dem man es machen sollte.
Gefühlt ein Risikopatient.
Ne? Also das ist dann auch die Frage, naja, erstmalig heißt ja bei jedem, der mit 35 zum Checkup kommt, dann müsste man es ja dann theoretisch machen. Und wenn es danach aber immer unauffällig war.
Also dieses Zweijährige ist ja ein Unsinn. Also ich, da hätte ich nichts dagegen, wenn man das in größeren Abständen machen kann. Ist ja überhaupt schön, wenn man mehr Kann-Optionen hat, wo man sagt, kennt ja seinen Patienten. Und, ich meine, dir wird es auch so gehen, du wirst das Labor durchaus auch erweitern bei einer GU-Untersuchung, mal um Leberwerte oder sonst was.
Ja klar, je nachdem, was sie auch
genau.
Für Krankungen und Medikamente haben.
Genau. Und da wäre es vielleicht ganz schön, wenn man das Labor ein bisschen flexibilisieren könnte. Aber Das große Problem sehe ich auch hier, wie bei dem Hautkrebs-Screening. Wir haben die Bedürfnisse geschürt in der Bevölkerung. Wenn wir das jetzt wegnehmen, dann heißt das, wir sparen und wollen keine ordentliche Versorgung machen. Das kann man jetzt wieder umgehen, indem man sagt, ja, dann zahl halt 20 Euro extra, dann kriegst du noch besonders viel Labor dazu. Das widerstrebt mir aber immer, dass das dem Patienten aufzuerlegen. Also ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren wird, wenn das weniger wird. Es wird viel Ärger geben und viel Gesprächsbedarf in den Praxen.
Ja, ich glaube auch, vor allem auch nicht überrascht ist der Einsparungs, das Einsparungspotenzial der sehr gering beziffert, ja. Also natürlich so ein Urinstreifentest kostet ja auch nicht
wobei,
viel.
Wenn der rausfliegt, dann das wäre ich mehr als froh. Weil wenig Untersuchungen mit so viel falsch positiven oder fraglich sinnvollen Ergebnissen wie dieser Test.
Alright, haben wir noch was?
Nee.
Wir haben schon noch was, aber nicht für heute.
Wunderbar, dann sind wir für heute, würde ich sagen, durch. Und wir, ich sage hier noch einmal Danke an meine Mitpodcasterin hier, die Jan Husemann und Hannes Blankenfeld vom Studienlage-Podcast mit Ilja Karl in der Pole Position im Publikum. Genau, und dann, mein Name ist Pascal und Derek vom Gesundheit macht Politik-Podcast. Wir werden, keine Ahnung, wenn wir nächstes Jahr wieder gefragt werden, vielleicht nochmal ein ähnlicher, anderer, wie auch immer, Konstellation hier auch wieder sitzen und freuen uns dann, euch unsere Podcasts noch ans Herz legen zu dürfen. Also beide haben hier, glaube ich, ausreichend Flyer, falls ihr uns nicht schon hört und könnt euch da inspirieren lassen von uns.
Ja, vielen Dank dir auch und bis bald.
Vielen Dank, Pascal. Bis bald.